Ja, hallo zusammen. Schön hier zu sein. Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Wir freuen uns, dass wir heute hier mit euch Gottesdienst feiern können. Ein herrlicher Tag, die Sonne scheint, ein wolkenloser, blauer Himmel, eine sanfte Brise geht übers Land. Und dort steht er auf dem Feld, Vater dreier kleiner Kinder. Das Feld ist gepflügt und geeggt. Es erwartet nur noch das Ausstreuen des Samens. Und er geht übers Feld. Aber während seine Hand das Korn aus seiner Schürze greift und er es ausstreut, fallen seine Tränen darauf. Warum weint er? Er gehört zu den ersten Rückkehrern, zu denen, die aus der Gefangenschaft Babylons zurückgekommen sind ins Land Juda. Und dort finden sie Jerusalem in Trümmern. Und das Land liegt brach. Und sie müssen ganz neu beginnen mit diesem Prozess, mit dem Säen, Pflanzen und müssen dann auf die Erntezeit warten. Er ist ein Bauer und sein Kornvorrat, der ist nur klein. Er kann ihn jetzt benutzen, um seine Familie zu ernähren oder er kann das meiste davon in der Hoffnung aussäen, im kommenden Jahr eine gute Ernte einzufahren. Und so sät er aus. Aber während er das tut, denkt er an seine Frau und an seine Kinder und es fühlt sich für ihn an, als würde er es ihnen vom Mund wegrauben. Er weiß, sie werden hungern, während sie warten auf die Ernte. Das ist die Situation der Rückkehrer, die aus Babylon zurückgekommen sind, die uns im Prinzip im Psalm 126 geschildert wird. Also man kann ihn, Ebo, in deiner Übersetzung beziehen auf das, was noch kommt, auch prophetisch sehen, aber man kann ihn eben auch so betrachten, dass er sich auf die Rückkehrer aus Babylon bezieht. Und so spricht er dann von denen, die mit Tränen säen in dieser Zeit Esras. Und als wäre das nicht genug, als wäre es nicht schon schwer genug, sie wollen den Tempel trotz allem wieder aufbauen, die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellen und ihrem Gott dienen. Aber in Esra, in den ersten Kapiteln erfahren wir, wie die Samariter ihnen das Leben schwer machen. Also sie wollen den Bau aufhalten, tun erst so, als wollen sie mitmachen, aber letztlich wollen sie die Juden daran hindern. Und sie sind sogar auch erfolgreich. Der Bau des Tempels kommt zum Stillstand. Die Hoffnung auf die Verheißung Gottes aus besseren Tagen, die verblassen vor der Realität, die schwer und mühsam auf ihnen lastet. Das ist die Situation am Ende von Esra 4. Die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem wurde eingestellt. Und so stellt sich am Ende von Esra 4 die Frage, wie kann das Werk des Herrn, das zum Erliegen gekommen ist, wiederbelebt werden? Aber Psalm 126 und auch das Buch Esra, die enden nicht so. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Säen. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Also der Vater wird mit Jubel eine reiche Ernte einfahren und das ist auch das Thema heute. Denn am Ende von Esra 4 stellt sich die Frage, wie kann das Werk des Herrn wiederbelebt werden? Und in Esra 5 und 6 sehen wir dann, wie der Herr Erweckung schenkt, wie das Volk trotz Schwierigkeiten ja vertraut und festhält am Herrn und wie sie ebenfalls Freude erleben. Und das ist das Thema heute, Wiederbelebung des Volkes, der Weg zur Freude. Also der Tempel, die Baustelle, die war 15 Jahre lang verwaist. Kein Mensch baute weiter. Und diese verwaiste Baustelle, die zeigt ganz gut, wie sehr das Volk noch an all den Verheißungen Gottes festhielt, nämlich gar nicht. Sie baut nicht weiter. Und Esra will uns jetzt hier in seinem Buch zeigen, wie kam es dazu, nach dem Ende von Esra 4, wie kam es dazu, dass das Volk auf einmal wieder angepackt hat? Was kann all die Leute bewegen, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre finanziellen Möglichkeiten in diese brachliegende Baustelle zu investieren? Und ich lese mal Esra 5, Vers 1. Schreibt er, und der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Zum ersten Mal seit der Zeit Jeremias, also über 100 Jahre, erschallt das Wort Gottes durch seine Propheten im Land Juda. An dieser Stelle müssten wir jetzt eigentlich die Propheten Haggai und Zacharia lesen. Also die könnte man hier gut einfügen, dann weiß man, was da so passierte, was gesagt wurde. Aber es wird natürlich jetzt zu lang dauern. Aber was klar ist, den beiden Propheten liegt der Bau des Tempels so am Herzen, weil sie wissen, dass ihr Volk ihren Teil des Bundes mit Gott niemals erfüllen kann, wenn der Tempel nicht wieder aufgebaut wird. Und so spricht Gott durch seine Propheten in diese Situation hinein. Er ermahnt das Volk, also im Propheten Haggai lesen wir, wie ihnen gesagt wird, ihr lebt in getäfelten Häusern und mein Tempel ist immer noch zerstört. Aber er ermutigt es auch ungemein. Also im Propheten Zacharia sehen wir, wie Gott vergibt, wie er treu ist, wie er an seinen Verheißungen festhält. Und er ermutigt das Volk ungemein weiterzumachen. Also der Herr zeigt, dass er seinen Verheißungen treu bleibt, dass er seinem Volk treu bleibt, dass er sie eben nicht verlassen hat. Und so kommt es zu Esra 5, Vers 2. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Also die beiden Führer des Volkes, Serubabel, so der politische Führer, Jeschua, der Hohepriester, der religiöse Führer, die machen sich hier wieder an die Arbeit. Warum? Stehen die Propheten irgendwie mit einer Peitsche hinter ihnen? Treiben sie an? Nein, wir lesen hier, sie unterstützen das Volk. Haggai und Zacharia ermahnen das Volk, weisen auf Missstände hin, aber sie geben auch einen gewaltigen Batzen Ermutigung. Und es kommt eben vom Herrn. Wie niederschmetternd war eigentlich die Situation gewesen? Das ist das, was ich eben beschrieben habe. Psalm 126, es war einfach schwer für dieses Volk, als sie zurückkamen. Und all die Hoffnung und die Freude der ersten Tage verloren. Die Hoffnung auf zukünftigen Segen, auf die Verheißung Gottes, nur noch eine verblasste Erinnerung an bessere Tage. Und dann kommt von diesen beiden Propheten diese Zusage. Der Herr ist euch treu. Er hält fest. Auch wenn eure Väter untreu waren, auch wenn ihr die letzten Jahre untreu wart, der Herr bleibt euch treu. Baut weiter. Also es war nicht die Peitsche, die sie irgendwie antrieb, den Bau wieder aufzunehmen. Es war auch nicht der königliche Erlass von Kyros, sondern die Liebe Gottes trieb sie an, den Tempel zu bauen. Seine Gnade erweckte sie zu neuem Leben. Also das Wort Gottes, das ging ins Herz und es belebte das Volk aufs Neue. Und weißt du was? Gott tut das bis heute. Also bis heute beruft er Menschen dazu, sein Wort zu verkünden, wenn er die Seien dazu bringen möchte, seinen Willen zu tun. Also Evo, du hast es eben schon, ich glaube im Gebet angedeutet, Martin Luther, er zündete ein Feuer an, das nicht nur Deutschland, sondern die gesamte christliche Welt veränderte. Gott hat es durch einen Mann und er hat es viele Male getan. Gott schenkt in seiner Gnade Erweckung. Erweckung heißt jetzt noch nicht Bekehrung. Erweckung heißt erstmal, dass Gläubige eingeschlafen sind, dass sie wieder aufwachen, dass sie belebt werden. In der Folge kommt es dann aber auch eigentlich zu Bekehrung. Es führt zu Bekehrung. Meine Frau und ich, wir kommen aus dem Westerwald ursprünglich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Rheinland-Pfalz, so 1,5 Stunden von hier. Und da gab es so vor 150 Jahren, so im Siegerland, bis dahin, wo ich herkomme, eine Erweckung. Da sind die Geschwister von Dorf zu Dorf gegangen und haben eifrig evangelisiert. Und sehr viele Menschen haben sich bekehrt. Aber sie haben Halt gemacht an der Grenze zu den Katholiken, sag ich mal. Also das Dorf, wo ich herkomme, ist so das letzte Dörfchen, wo die Leute hingegangen sind, wo eine Gemeinde entstanden ist. Und dann, wo Selma herkommt, das sind nur 15 Minuten Autofahrt. Da war eben alles sehr katholisch. Und da sind sie nicht hingegangen. Und das Krasse ist, den Unterschied, den bemerkst du bis heute. Also Da, wo ich herkomme, Richtung Siegerland, da gibt es in jedem noch so kleinen Kaff eine Gemeinde, manchmal mehrere. Auch wenn da nur 100 Leute leben, da ist eine Gemeinde. Und da, wo Selma herkommt, da ist geistlich wirklich nicht viel los. Also es gibt hier und da Gemeinden und da entsteht jetzt auch was, aber es ist 150 Jahre her, diese Erweckung, und den Unterschied, den sieht man wirklich bis heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wünsche mir so eine Erweckung auch heute. Also hier in Bonn ist ja doch gewaltig. Aber die Sache ist die, das liegt nicht in deiner Hand. Also du kannst dafür beten, aber wir können es jetzt nicht einfach bewirken. Wir können nicht sagen, wir machen jetzt eine Erweckung. Aber Erweckung fängt immer bei mir persönlich an. Also auch eine landesweite Erweckung beginnt immer bei einzelnen Leuten. John Wesley, es war ein Erweckungsprediger aus England, der sagte mal, wenn du eine Erweckung willst, dann nimm ein Stück Kreide, zeichne einen Kreis um dich und bete, Herr, ich möchte eine Erweckung, beginne in diesem Kreis. Aber hier ist das Problem. Also wenn du Kampfpilot werden willst, dann musst du eine ganze Menge Tests über dich ergehen lassen. Das ist ziemlich hart. Du musst topfit sein. Und es gibt auch einen Test, da kommen die Piloten, die angehenden Piloten in eine Sauerstoffkammer und da wird halt simuliert, dass sie in ja, großen Höhen unterwegs sind und dass sie eben weniger Sauerstoff bekommen. Und dann kriegen sie einfache Rechenaufgaben gestellt und müssen die halt lösen. Und wenn sie dann aus der Kammer kommen, dann sind sie sich ganz sicher, also das war so einfach, ich habe alles richtig gemacht. Aber tatsächlich haben sie jede Menge Fehler gemacht, obwohl die Rechenaufgaben wirklich nicht schwer sind. Warum? Ja, ihr Gehirn hat weniger Sauerstoff bekommen, ihre Sinne und ihr Denken war beeinträchtigt, aber sie haben es nicht bemerkt. Und so sollen sie lernen, dass gerade in großen Höhen kein Verlass ist auf ihre Sinne, dass sie auf die Instrumente schauen sollen. Und das kann auch im geistlichen Leben so sein. Wir merken oft nicht, wie kritisch die Situation schon ist, bis wir wieder Sauerstoff haben, bis wir wieder wach sind. Also es ist möglich, auf so langsame Art und Weise geistlich kalt zu werden, dass wir gar nicht merken, wie fleischlich wir schon geworden sind. Woran kann ich das denn merken? Ja, ich habe Neubelebung nötig, wenn mein Gebetsleben zum Beispiel zu einer eintönigen Routine geworden ist oder ich ganz aufgehört habe zu beten. Wenn mich irgendwie die 20. Staffel meiner Lieblingsserie mehr interessiert als die Gemeinschaft mit Geschwistern. Oder wenn ich Geld für Dinge tun würde, die ich für den Herrn nicht tun würde. Wenn mir Luxusprodukte wichtiger sind, als das Werk des Herrn zu unterstützen. Oder ich brauche Erneuerung, wenn in meinem Herzen Neid und Bitterkeiten zu Hause gefunden haben. Wenn ich andere verleumde oder schlecht über sie rede, wenn ich nicht mehr bereit bin, Schuld zu bekennen oder anderen Vergebung auszusprechen, wenn sie um Vergebung bitten. Wenn ich meine Freude am Wort Gottes verloren habe oder wenn ich in der Gemeinde eine schöne Fassade aufsetzen kann und eigentlich ist zu Hause nur Streit. Vieles mehr kann einfach ein Symptom oder ein Hinweis darauf sein, dass wir Neubelebung brauchen. Und was ist dann nötig? Der Herr gebraucht manchmal ein Unglück, eine Krise in unserem Leben, um uns irgendwie unsere eigene Not vor Augen zu führen. Oder, wie hier in Esra 5, er gebraucht sein Wort und spricht es ins Herz, um die Augen zu öffnen für die Arbeit, die schon viel zu lange brach liegt. Denn Gottes Wort ist ja nicht dazu da, um uns einfach mit Wissen voll zu pumpen. Also, dass wir möglichst jedes Detail kennen und was weiß ich alles. Sondern er will dich ansprechen. Er will seine Gnade an dir erweisen, indem er dich verändert. Also der Herr will dich in die enge Gemeinschaft zu ihm zurückführen. Und warum will er das tun? Das, was wir suchen, das, was wir brauchen, wonach wir uns sehen, das finden wir nicht in der 20. Staffel irgendeiner Serie, das finden wir nicht im iPhone 16 Pro Max und erst recht nicht, wenn wir uns von Streit und Bitterkeit einnehmen lassen. Das, was wir suchen, das finden wir bei ihm. Er ist ja nicht auf uns angewiesen, sondern wir auf ihn. Und seine Liebe drängt ihn dazu, uns wach zu rütteln, uns aufzuwecken, dass wir das wieder neu erkennen. Und dabei ist das Wort Gottes einfach wichtig. Also der Schlüssel zu einer Erweckung ist nämlich nicht die Nabelschau. Also manche Bücher, die ermutigen irgendwie dazu, sich die ganze Zeit auf die Suche nach Sünde im eigenen Leben zu machen. Aber David, der betet anders. Im Psalm 139 sagt er, erforsche du mein Herz. Und in Jeremia 17, Vers 9, da sehen wir, dass das Herz trügerisch ist. Und wir denken, oh, also wenn es trügerisch ist, dann muss ich jetzt mal suchen. Wo ist mein Herz trügerisch? Aber ein Vers später sagt der Herr, dass er das machen wird. Denn wenn du die ganze Zeit Nabelschau betreibst, also auf dich selbst schaust und überlegst, was ist jetzt noch alles verkehrt, dann wirst du mit Sicherheit eine ganze Menge Dinge entdecken, die dich erschrecken oder schockieren. Mir geht es zumindest so. Aber wenn du das tust, wenn du die ganze Zeit auf dich schaust, dann schaust du eben nicht mehr auf den Herrn. Aber er allein in seiner Gnade kann dich verändern. Das können wir nicht selbst. Der Herr Jesus sagt im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also er verändert uns durch die Wahrheit, die wir in seinem Wort finden. Also so wie der größte Dichter niemals übers ABC hinauswachsen wird, so werden wir, keiner von uns, jemals über das Wort Gottes hinauswachsen. Und eine Sache ist auch noch wichtig, wenn es eben um Erweckung geht oder Erneuerung, Neubelebung, nenn es wie du möchtest. Das ist ein ganz normaler Prozess im Volk Gottes. Ich denke, die meisten, wenn nicht sogar jeder, hatte schon mal so einen Moment in seinem Leben mit dem Herrn, so einen Punkt, wo er gemerkt hat, dass er Erweckung braucht, dass er Neubelebung braucht. Es kann passieren, dass wir geistlich kalt werden und wir eben Erweckung brauchen. Wir können einschlafen, aber es gibt einen Weg zurück, und der Herr hilft uns dabei. So, ich habe jetzt viel zu diesen beiden Versen gesagt. Esra 5, die ersten beiden Verse. Aber nicht ohne Grund. Denn wenn wir diese beiden Verse nicht verstehen und nicht sehen, was hier im Volk Gottes passiert, dass da wirklich Erweckung stattfindet von Herzen, dann macht Esra 5 und 6 nicht so viel Sinn. Dann haben die nicht viel Bedeutung für uns. Denn in diesen beiden Versen passiert etwas Gewaltiges. Das Volk erlebt Erweckung, nachdem es eingeschlafen war. Und es erlebt diese Erweckung durch Gottes Wort, angetrieben von der Liebe und von der Gnade Gottes, nehmen sie die Arbeit wieder aufs Neue auf. Aber Esra hört da nicht auf, wie in so einem alten Roman, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sondern Esra zeigt uns im Folgenden, dass geistliches Leben auch mit geistlichem Kampf verbunden ist. Ich lese die Verse Esra 5, 3 bis 5. Zur selben Zeit kamen Tattenai, der Verwalter jenseits des Stromes, und Shetabosnai und ihre Gefährten zu ihnen und sprachen so zu ihnen: Wer hat euch den Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten sie zu ihnen: Was sind die Namen der Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, dass man ihnen nicht Einhalt gebot, bis ein Bericht an Darius gelangte und man dann einen Brief darüber zurückschickte. Also man könnte meinen, das hier ist einfach ein weiterer fieser Angriff wie bei den Samaritern. Also die Samariter, sagte ich ja eben schon mal kurz, die wollten erst mitbauen, wollten den Bau so unterwandern und später haben sie auch eben die Juden da wirklich bekämpft. Aber das hier ist was anderes. Denn Tattenai, das war ein hoher persischer Beamter, der wird auch außerhalb der Bibel erwähnt. Und die Leute, die da mit ihm kommen, das sind nicht irgendwelche Samariter. Nein, er ist eben ein hoher persischer Beamter. Seine Begleiter sind auch persische Beamte. Er ist sozusagen ein Ministerpräsident. Und die anderen eben seine Mitarbeiter. Und man vergisst das manchmal, wenn man so das Alte Testament liest, weil sich das so auf Israel fokussiert. Aber die Juden waren zu der Zeit nicht im Fokus der Weltgeschichte. Also das spielte sich woanders ab. Nämlich Darius war König von Persien und er war noch nicht besonders lange König. Und es gibt auch gute Gründe zu glauben, dass er nicht mit so ganz rechten Mitteln an diesen Posten kam, aber er war definitiv ein genialer König. Nur in den ersten Jahren seiner Regentschaft hatte er viel mit sogenannten Lügenkönigen zu kämpfen. Also es waren einfach Leute, die sein Königtum anfochten, die selbst König werden wollte, und die hat er alle vernichtet. Und jetzt stell dir vor, du bist Tattenai, du bist dieser Ministerpräsident, und jetzt erfährst du, also und dein Chef hat eben mit allerlei Aufrührern zu kämpfen, und es ist eben eine wunderbare Zeit, wenn der König abgelenkt ist und woanders kämpft, selbst eine Revolte zu starten. Das ist der beste Zeitpunkt. Und jetzt erfährst du, Tattenai, dass in deinem Verwaltungsgebiet eine Gruppe anfängt, einen Tempel zu bauen, also ein Ort, der Menschen zusammenbringt, der Identität gibt, und sie bauen eine Mauer drumherum. Was würdest du denn machen in diesem Fall? Also das war kein Angriff wie bei den Samaritern. Tattenai, der der Verwalter dieser gesamten Region ist, der hatte jedes Recht dazu, mal in Jerusalem aufzukreuzen und nachzufragen, was macht ihr hier eigentlich? Was sie da eigentlich vorhaben? Aber jetzt versetz dich mal in die Situation von Zerubbabel und Jeschua, also den Führern der Juden in Jerusalem. Stell dir vor, du baust ein ziemlich großes Haus und du baust eine Mauer drumherum. Das Grundstück gehört auch dir, aber die Genehmigung, die ist schon ein paar Jahrzehnte alt. So, und jetzt auf einmal kommt ein kleines Auto vorgefahren und auf der Seite steht Ordnungsamt. Und du denkst dir schon, oha, was kommt jetzt? Aber aus dem Auto steigt nicht ein kleiner, grimmiger Beamter, sondern aus dem Auto steigt Hendrik Wüst, also der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und der kommt zu dir und der fragt dich, hi, was machst du hier eigentlich? Und du bist natürlich ganz aufgeregt, denkst du, okay, legst du irgendwie eine Antwort zurecht, sagst es ihm und er sagt, ah, schön, wie war nochmal dein Name? Und sein Schreiberling holt sein Klemmbrett raus und schreibt deinen Namen auf. Und dein Name und all das, was du da machst, das wird nicht einfach zu den Akten gelegt, sondern das schickt der Ministerpräsident an den König der Könige, Darius, der gerade alle seine Feinde innerhalb des Reiches einen nach dem anderen vernichtet. Wie geht's dir da? Ist das eine Herausforderung für deinen Glauben? Baust du jetzt weiter am Tempel? Oder wartest du lieber ab, lässt die Arbeit erstmal ruhen, bis das geklärt ist, ob du wirklich die Genehmigung hast? Also siehst du, wie perfide dieser Angriff ist. Also nicht von Tattenai, der handelt vernünftig, wie ich finde. Es ist ein Angriff des Teufels. Er wollte durch die Samariter den Bau am Tempel unterwandern, dann brüllend wie ein Löwe stoppen und es war ihm gelungen. Jetzt geht er einen anderen Weg. Entmutigung. Und das tut er einfach durch die Umstände, denen die Juden hier begegnen. Tattenai, der handelt redlich. Aber was macht das mit dir in dieser Situation? Wie wird König Darius reagieren? Sollten wir weiterbauen oder nicht? Gibt es eine Menge Potenzial für Streit, oder? Was passiert, wenn Darius den Bau verbietet? Was passiert, wenn die Arbeit am Tempel jetzt schon wieder stehen bleibt? Also siehst du, wie viel hier auf dem Spiel steht? Wie reagieren jetzt die Juden? Wie reagieren Zerubbabel und Jeschua auf diesen Angriff? Wir sehen es an der Antwort, die Tattenai niederschreiben und dem König senden lässt. Und ich lese nur einen Teil daraus vor, Esra 5, die Verse 11 bis 13. Da schreibt Tattenai, und so gaben sie, also die Juden, uns Folgendes zur Antwort und sagten, wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus wieder auf, das früher viele Jahre als Gebäude bestanden hat. Ein großer König von Israel hat es gebaut und vollendet. Da aber unsere Väter den Gott des Himmels zum Zorn reizten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäas. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk nach Babel fort. Doch im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, gab der König Kyros den Befehl, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Wir sind die Knechte des Gottes des Himmels und der Erde. Was für eine Antwort. Also das sagen sie dem König der Könige, Darius, König von Persien, dessen Knechte sie politisch betrachtet eigentlich sind. Und stellt euch das nochmal vor, hinter Jeschua und Zerubbabel, da steht keine Armee, keine thermonukleare Superwaffe, kein Bündnis mächtiger Nationen, das ihnen irgendwie den Rücken frei hält. Niemand. Aber Gott steht hinter ihnen. Das Auge Gottes ist über ihnen und darauf vertrauen sie in dieser Situation. Und so lesen wir eben, dass sie weiterbauen dürfen, bis die Sache geklärt ist, und sie tun es auch. Trotz all der Fragen, die da vielleicht kommen könnten, die Ängste, die da sind, auch wenn sie nicht wissen, wie Darius reagieren wird, bauen sie weiter. Und in Kapitel 6 erfahren wir dann, wie Darius reagierte. Er ließ eben nach diesem Erlass des Kyros suchen, er fand ihn auch tatsächlich. Und was passiert? Er bestätigt ihn. Er lässt sogar die Kosten für den Bau erstatten. Er sorgt sogar für die Opfer im Tempel. Und das alles ordnet er an unter Androhung von Strafe. Und dann lesen wir in Esra 6, Vers 13, dass Tattenai und seine Beamten gewissenhaft danach handelten. Und so wird das Vertrauen des Volkes nicht enttäuscht. Sie stehen am Ende sogar besser da als vorher. Also Gott ist hier nicht abwesend, sondern er ist treu und er bewahrt sein Volk in dieser Zeit, wo sie scheinbar schutzlos der Anfechtung ausgeliefert sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich da wiederfinden. Entmutigung. Also mein Name, der wird jetzt nicht vor Königen genannt, aber Entmutigung durch Umstände oder durch das, was andere auch ohne böse Absicht sagen oder tun, das kenne ich sehr gut. Also das Volk erlebt die Erweckung und natürlich will der Feind diese wunderbare Frucht zertrampeln. So kann es auch uns gehen. Du erlebst Erweckung, sei es durch eine Predigt, durch ein gutes Buch, durch ein Gespräch mit jemandem oder wie hier eben durch Gottes Wort. In voller Eifer willst du etwas für den Herrn bewegen. Sei es in der Gemeinde, in der Familie, wo auch immer der Herr dich gebraucht. Und dann zack, kommt die Entmutigung. Das kann ja alles Mögliche sein. Sei es irgendwie eine Krankheit, die dir die Kraft raubt, Schwierigkeiten im Beruf, die Kinder sind auf einmal wieder besonders anstrengend. Einfach Umstände, die dich entmutigen, die dir die Kraft für das Werk des Herrn rauben wollen. Oder du übernimmst einen Dienst in der Gemeinde und fehlende Beteiligung entmutigt dich. Du willst jemandem vom Herrn erzählen und die Person ignoriert dich nur. Oder es ist diese eine Sünde, die dir der Feind immer wieder ins Gesicht schlägt, die du einfach nicht fertig bekommst. Und du bist entmutigt wegen deines eigenen Versagens. Kennst du das auch? Die Entmutigung steht in den Top 10 der größten Gefahren für mein geistliches Leben ganz weit oben. Und warum? Warum ist sie so gefährlich? Überleg mal, ein entmutigter Christ, der richtet überhaupt nichts aus. Das ist genau das, was Satan will. Wusstest du, dass die meisten Missionare, die ihren Dienst aufgegeben haben, entweder wegen Streit oder Entmutigung? Also Entmutigung ist wirklich keine Kleinigkeit. Und wir sehen das hier. Der Teufel macht die Umstände ganz groß, riesig. Sie scheinen gewaltig. All die Fragen, die da sind. Und will das Volk so entmutigen. Aber wir sehen eben, das Volk lässt sich nicht entmutigen. Sie wissen, das Auge Gottes ist über uns. Er steht hinter uns und so machen sie weiter. Und das ist auch die Lösung. Das Problem ist, dass wir vom Herrn wegschauen. Davon, was er uns verheißen hat und wer er ist und wozu er imstande ist. Also als Kind hatte ich mal Angst vor Einbrechern. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Eines Abends lag ich in meinem Bett und weinte so vor mich hin, weil ich einfach so eine Angst hatte. Und meine Mutter hat das irgendwie mitbekommen. Sie kam rein, nahm mich auf ihren Arm, holte mich eben aus dem Bett. Und sie trug mich zu meinem Papa. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat einfach seinen Pulli hochgeschoben, hat mir seine Muskeln gezeigt und hat gesagt, Tobi, Du brauchst keine Angst haben. Guck mal, wie stark der Papa ist. Und jetzt könnte man denken, ja, okay, aber Einbrecher haben doch eine Waffe oder was weiß ich. Ja, aber ich war ein Kind. Mir hat es gereicht. Ich konnte seelenruhig, ohne Angst einschlafen. Nicht, weil ich irgendwie dachte, ich könnte was gegen die Einbrecher tun, sondern ich wusste, mein Papa kann. Und der Herr sagt nicht umsonst, werdet wie die Kinder, weil wir können unserem himmlischen Papa vertrauen. Dass er es zum Besten führt, was auch immer der Feind uns entgegenschlägt, um uns zu entmutigen. Und es ist derselbe Gott wie damals. Der Gott, der Israel aus Ägypten führte, der sie ins Land brachte, der Gunst beim König der Könige erwirkte. Er hat sich in keiner Weise geändert. Und diese Wahrheit, die kann sich wirklich nicht tief genug in dein Herz einprägen, dass dein Herr auch in schwierigen Tagen derselbe bleibt, wie in den Tagen, wo es dir gut geht. Und in diesem Wissen sollten wir leben, weil das erhebt uns über unsere Umstände und gibt uns den Mut, vorwärts zu gehen, egal welche Entmutigung auf dich lauert. Anfechtung gehört einfach dazu. Sie ist Teil des Glaubenslebens. Es ist kein Zeichen von Schwäche. Eher im Gegenteil, es zeigt, dass dein geistliches Leben vorhanden ist. Aber er ist derselbe. Sein Auge ist über dir. Er wird dich nicht verlassen. Und das ist ja eben Glaube, dass wir auf ihn vertrauen. Und dass der Glaube des Volkes auch in der Zwischenzeit bis zur Antwort des Königs anhielt, das sehen wir am letzten Abschnitt. Ich möchte hier noch 4 Verse lesen aus Esra 6, die Verse 14 bis 16 und den Vers 22, um kurz was dazu sagen. Und da schreibt uns Esra, so bauten die Ältesten der Juden und sie kamen gut voran, gemäß der Weissagung Haggais, des Propheten und Zacharias, des Sohnes Iddos. Und sie bauten und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und Darius und Artasasta, des Königs von Persien. Und dieses Haus wurde fertig bis zum 3. Tag des Monats Adar, das ist das 6. Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Söhne Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Weggeführten feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. In Vers 22, und sie begingen das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie froh gemacht und ihnen das Herz des Königs von Assur zugewandt, ihre Hände bei der Arbeit am Haus Gottes des Gottes Israels zu stärken. Also eine Sache, die hier neben verschiedenen Dingen auffällt, ist Freude. Sie weihten den fertig gebauten Tempel mit Freuden ein. Sie feiern das Fest der ungesäuerten Brote mit Freuden, denn der Herr hatte sie froh gemacht. Und das ist nicht das Einzige, was wir hier irgendwie in diesem Abschnitt sehen. Wir sehen auch, dass sie sich einfach nach dem richten, was der Herr gesagt hat, dass sie auch eine Vision haben für die Zukunft. Aber mir geht es eben nur um das eine, um die Freude. Also sie erleben Erweckung, Aufbruch. Sie folgen von Neuem dem Herrn. Sie bauen weiter am Tempel. Sie erleben Angriffe. Aber sie ringen sich durch, vertrauen auf den Herrn und erleben Freude. Der Herr hat sie froh gemacht. Also Erweckung hat nicht das Ziel, dass du irgendwie zum Burnout kommst. Dass du einfach still ertragend hart für den Herrn arbeitest und geistliche Übungen tust. Nein, die Folge hier ist Freude. Der Herr macht sie froh. Es gibt vieles, was uns glücklich machen kann, aber bleibende Freude finden wir nur beim Herrn und er will sie geben. Wisst ihr, ich kenne einen Missionar, der arbeitet in Bosnien. Thorsten ist sein Name und er ist so eine richtige Frohnatur. Richtig feiner Kerl. Und der ist schon seit über 20 Jahren da. Und vor ein paar Jahren durfte ich den kennenlernen. Und habe ihn einfach über seine Arbeit ausgefragt. Und in der ganzen Zeit, wo er da ist, hat sich geistlich kaum etwas getan. Es gibt nur ganz wenige Bekehrungen, trotz harter Arbeit. Und ich weiß, wie er arbeitet und ich bin überzeugt, er macht wirklich eine gute Arbeit, er und seine Familie. Und trotzdem hat er bis zu dem Zeitpunkt unseres Gesprächs keine oder kaum Frucht seiner Arbeit gesehen. Und das hat mich echt umgehauen. Ich habe ihn einfach gefragt, ja, wie kommt es, dass du noch nicht aufgegeben hast? Und er sagte mir, Tobi, wenn du nicht lernst, in Jesus deine ganze Freude zu haben, dann packst du das nicht. Und das hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil ich meine, ich verstehe die Aussage, in Jesus die ganze Freude zu haben, aber ist es bei mir so? Woran hängt meine Freude? Weil sie kann auch am Erfolg im Dienst für den Herrn hängen. Also es ist gut, wenn wir dem Herrn dienen, aber unsere Freude kann auch an dem Erfolg hängen. Aber das sollte sie nicht. Die Freude liegt nämlich nicht in dem, was wir tun, sondern in dem, was der Herr getan hat und wer er ist. Die Juden, die freuen sich hier auch nicht, weil sie den Tempel so toll gebaut haben. Natürlich ist das eine super Leistung. Also sie freuen sich, weil die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt ist. Die Freude liegt hier nicht in ihrer Leistung, sondern in der Beziehung zu Gott. Also die Freude, die liegt nicht im Dienst selbst, nicht in einer Verausgabung für den Herrn, sondern in der Beziehung zu ihm. Also Dienst für den Herrn ist wichtig, wir werden dazu aufgefordert, aber es ist nicht Sinn und Zweck. Wir sind für eine Beziehung zu ihm geschaffen. Warum dienen wir ihm dann überhaupt? Die Sache ist, wenn du den Herrn kennenlernst, dann willst du ihm dienen. Wir alle jagen irgendeiner Sache nach. Irgendeinen Herrn gibt es immer, also das, was uns irgendwie antreibt. So was hat jeder Mensch, sei es Besitz, Karriere, Anerkennung, was auch immer. Und unser Herr Jesus, der ist so wunderbar, dass ich will, dass er mein persönlicher Herr ist. Er hat mein Leben viel besser im Griff als ich selbst. Und so will ich ihm nur noch mehr dienen. Und darin, ihn mehr kennenzulernen, in der Beziehung zu ihm, darin liegt eben wahre Freude. Im Wissen, dass er für mich am Kreuz den Sieg schon errungen hat. Im Wissen, was er jetzt für mich tut und was er noch alles für mich tun wird. Und dasselbe gilt auch für dich. Und so ist der Grund unserer Freude wie eine verborgene Quelle, die Welt nicht sehen kann und die auch niemals versiegen wird. Und das ist eine Freude, die dir auch niemand nehmen kann, die niemand trüben kann. Und diese Freude will uns der Herr geben. Was für ein Herr. Ich will zum Schluss kommen. Wir sehen hier im Prinzip Gottes Gnade und seine Treue. Er steht hinter seinem Volk. Und seine Gnade, Treue und Macht, die sind heute noch dieselben. Und für uns ist seine Gnade ja noch deutlicher. Im Herrn Jesus sehen wir seine Gnade in Person. Und dieses Prinzip, das gilt auch uns. Wir sind angenommen und geliebt von Gott. Und allein aus Gnade können wir Jesus nachfolgen. Und es kann sein, dass wir auf dem Weg einschlafen, dass wir Erweckung brauchen. Aber dann will uns der Herr wachrütteln, so wie er es eben hier an seinem Volk tut. Anfechtungen werden uns ohne Zweifel begegnen. Der Feind, der wirft dir alles Mögliche entgegen, um dich zu entmutigen. Aber du kannst dem Herrn vertrauen, denn er ist heute nicht weniger mächtig und nicht weniger barmherzig, als es damals war. Und die Folge wird eine Freude sein, die losgelöst ist von den Dingen dieser Welt, weil sie eben nicht in dieser Welt liegt, sondern ihren Grund alleine in Gott findet. Er will dir diese Freude geben. Ich will abschließen mit dem, was Moody, auch ein Erweckungsprediger, mal über die Freude sagte. Glück wird verursacht durch die Dinge, die um mich herum geschehen, und die Umstände werden es trüben. Aber die Freude fließt geradewegs durch die Schwierigkeiten hindurch. Die Freude fließt durch den Tag hindurch. Die Freude fließt in der Dunkelheit genauso wie im Licht. Die Freude fließt hindurch durch Verfolgung und Widerstand. Sie ist eine unaufhörliche Quelle, die im Herzen sprudelt. Eine geheime Quelle, die die Welt nicht sehen kann und von der sie nichts weiß. Der Herr schenkt seinem Volk immerwährende Freude, wenn es im Gehorsam zu ihm wandelt.
Amen.